Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute sind zwei Heimatforscher aus Bornheim-Dersdorf bei uns im Studio, die ihr neues kulturgeschichtliches Buch über Sechtem vorstellen. Aber dazu gleich mehr. Ich darf Sie heute durch das Programm begleiten. Mein Name ist Dietmar Ballner. Wie schon angedeutet, sind heute zwei Bornheimer Heimatforscher bei uns zu Gast. Ja, und das sind der Dersdorfer Dr. Horst Bursch und sein Sohn Achim Bursch. Die beiden haben ein Buch mit dem Titel Sechtem in der römischen und hochmittelalterlichen Kulturgeschichte Europas als Gemeinschaftswerk herausgebracht. Mehr über das anspruchsvolle 240-seitige Buch und die Hintergründe erfahren Sie nun von den beiden Autoren im Gespräch mit Otto Ganser.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Dr. Bursch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Herr Ganser, die Einladung.
Ja, auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Bursch Junior.
Ja, vielen Dank, Herr
Schön,
Ganser.
Dass Sie,
guten Abend, Herr Ganser.
Dass Sie ins Studio Merten gekommen sind.
Gerne.
Und Sie haben ja viel zu erzählen, kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Sie haben ein Buch gemeinsam geschrieben und ja, Sie haben über Sechtem recherchiert, über die Geschichte und sind da sehr in die Tiefe gegangen. Und da können Sie heute Abend, Sie beide, einiges drüber erzählen. Aber ein Gemeinschaftswerk, ja, das ist ja nicht immer so alltäglich für einen Autor. Und Herr Dr. Bursch, war das denn Ihre Idee oder die Idee Ihres Sohnes oder wie kam das?
Also es ist eigentlich eine gemeinsame Idee. Ich glaube gar nicht, dass wir da gerade überlegt haben, wer ist jetzt der Erste, wer ist der Zweite. Wir haben einfach Themen, die uns sehr interessiert haben, zusammengefügt. Im Vorwort, in unseren Vorüberlegungen zu diesem Buch, steht das auch genau beschrieben. Wir haben also eine gemeinsame Klammer gemacht. Es sind im Grunde genommen vier Themenbereiche, wobei mein Sohn Achim den Löwenanteil hat mit der Darstellung des Albertus von Antoine, der am 19. September 1122, also vor 900 Jahren, in Sechtem verstorben ist. Und ich habe zwei kleinere Beiträge. Achim hat also den Löwenanteil, wie gesagt. Und da ergab sich im Grunde genommen schon fast ganz natürlich und automatisch, dass wir diese Dinge, die ja im weiteren Sinne mit Sechtem zu tun haben, zusammengefügt haben.
Und Sie haben dann den Schwerpunkt in die Vergangenheit gelegt, die letzten Jahrhunderte teilweise, mhm, bis heute. Und es geht dann auch noch um die Sechtemer Burgen. Da haben Sie auch noch viel recherchiert.
Das ist das kleinste Kapitel. Da habe ich auch schon mal in der Zeitung, in der Presse drüber geschrieben. Es gibt ja in Sechtem zwei Burgen, die graue und die weiße Burg. Und man denkt immer so vordergründig, das habe etwas mit Farben zu tun. Das stimmt ja auch, wenn man das so hört und liest. Aber der Ursprung der beiden Wörter, weiße, graue Burg, ist völlig anders. Die graue Burg ist ursprünglich eine Grafenburg. Das hat sich dann entwickelt sprachlich. Graf zu grau. Und die weiße Burg war ursprünglich eine Wiesenburg. Das konnte ich auch aus den Quellen, Urkunden, Akten und sonstigen Schriftstücken sehr gut belegen und habe das dann in einen großen Zusammenhang dann auch gebracht. Also ich habe die Burgennamen nie isoliert betrachtet, sondern bin einfach mal so quer durch die Welt gewandert und habe mal geguckt, wo gibt es überall Farbbezeichnungen, die aber oft sekundär erst entstanden sind, nicht primär. Wenn ich jetzt denke an das Rote Rathaus in Berlin, das habe ich nun hier nicht in dem Buch drin, aber das ist nun mal aus roten Steinen gebaut und gelegentlich kann man es ja auch ein bisschen politisch deuten.
Ja, und Sie haben ja dann auch herausgefunden oder eben recherchiert, wie Sechtem zu dem Namen gekommen
ja,
ist.
Ja, das ist für mich das wichtigste Kapitel. Das ist auch sehr lang geworden. Ja, es steht ja auch im Buchtitel Sechtem in der römischen Kulturgeschichte Europas. Ich lasse jetzt mal den anderen Teil des Titels weg. Von der Anlage eines Straßenpostens an der siebten Läuge bis zum Ableben des Albertus von Antoine. Die Herkunft des Namens Sechtem ist schon seit langem bekannt. Ich konnte aber herausfinden, dass schon im 19. Jahrhundert, 1885, jemand diese sehr gute Etymologie, also Wortherkunft des Namens, etabliert hat. Das war ein Mann aus dem Ahrtal, nach dem ein Gymnasium benannt ist. So, an Herr Jörres. Und da ist hier so eine kleine heitere Episode auch eingebaut in dem Buch. Das lasse ich jetzt mal hier außen vor. Dass aber der Name Sechtem tatsächlich eine lateinische Wurzel hat, ist im Bewusstsein der Bevölkerung nicht geläufig. Man denkt immer Sechtem, das ist Sechtheim. Und so lauten auch in den urkundlichen und sonstigen schriftsprachlichen Überlieferungen manche Belege. Es ist aber de facto ein lateinisches Wort, nämlich Septimam. Jetzt bin ich bei der Archäologie, denn man hat in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts einen sogenannten Leugenstein in Sechtem gefunden. Der ist bisher völlig unbekannt. Der liegt im Depot des Rheinischen Landesmuseums in Meckenheim. Da fristet er ein etwas dunkles Dasein, ist also nicht in den Museumsräumen ausgestellt. Und auf diesem Stein steht doch tatsächlich die römische Zahl 7, ein V und diese zwei Striche, und auch die Angabe Colonia Claudia Agrippinensium, also Köln. Das heißt also, dieser Stein, der da gefunden worden ist, in der Nähe der Sechtemer Burg, der belegt sozusagen die römisch-lateinische Herkunft des Namens Sechtem. Ad septimam leugam, an der siebten Leuge. Septimam ist dann namengebend für Sechtem geworden. Und das ist jetzt interessant, ad septimam leugam. Auf dem Stein steht tatsächlich Leuga drauf. Das ist das Tolle. Das heißt, wir haben einen Beweis auf einem römischen Steindenkmal, das ungefähr 1800 Jahre alt ist. Ich bekam einen Telefonanruf, das sage ich mal zwischendurch so. Der Herr, den ich jetzt nicht nennen möchte, der ist noch ein bisschen so im Hintergrund. Da soll möglicherweise ein Abguss von angefertigt werden von diesem Stein und in Sechtem an entscheidender Stelle aufgestellt werden. So, und ich bin jetzt dieser ganzen Frage mal nachgegangen. Frage heißt, gibt es noch mehr solcher Namen, die eine Entfernungsangabe darstellen? Und bin fündig geworden, es sind etwa im europäischen Raum der Romania, also des alten Römerreiches, dazu gehört hier unser Vorgebirge komplett, ich spreche hier von einer Vorgebirgsromania, da gibt es ungefähr 70 bis 80 solcher Namen. Die meisten sind in Italien, das kann man sich vorstellen, wegen Rom, das ist ganz klar. Und das Interessante ist, Sechtem steht nicht alleine mit der Zahl 7, sondern ich habe festgestellt, es sind, ich weiß nicht, es ist mir ganz aus, ich meine so ungefähr 14 Namen, die in Italien, Spanien, Frankreich, Belgien dasselbe besagen. Also ich nenne jetzt mal das spanische Beispiel Sietamo in Nordostspanien, genau das gleiche, Sietamo. In Frankreich gibt es zweimal den Namen Septembre, die gleiche Bedeutung. Und in Italien habe ich festgestellt, 9-mal diese Form in entsprechend italienischer Form. Settimo, 8-mal und einmal Settima, also die weiblich-feminine Form.
Ja, das ist ja ganz spannend. Ja, das sind so Dinge, die weiß man als Normalbürger, der sich nicht damit so sehr befasst, ja gar nicht. Und ja, dann muss man doch wahrscheinlich ganz schön tief in die Geschichte reingehen.
Ja, nun bin ich Romanist und ausgebildeter Sprachwissenschaftler. Ich habe ja auch über ein etymologisches Thema damals promoviert an der Universität Bonn bei Professor Harry Meyer. Da bin ich heute noch ganz stolz drauf, ohne dass ich das als Überheblichkeit jetzt werten möchte. Und da ist sozusagen etwas grundgelegt worden in mir. Das heißt, Ortsnamenkunde ist etwas, was mich total fasziniert. Wir sind hier in Merten, Studio Merten, Merten Martinus, das ist der Pfarrpatron. Ja, und so könnte man jetzt weitergehen, Walberberg, der Nachbarort, die heilige Walburga. So, und Namen sind etwas Tolles. Sie haben auch ein Geheimnis manchmal, wie dieser Sechtemer Ortsname. Ja, das ist was Geheimnisvolles. Und das jetzt mal auszugraben, und das ist ja jetzt wieder der Titel hier, das Ganze in einen riesigen Zusammenhang zu bringen, einen römischen Kontext. Also ich bin wirklich von Portugal bis nach Rumänien gegangen. In dem Buch sind auch zahlreiche Karten abgebildet, die das genau veranschaulichen. Das heißt, da sind dann die Namen, die parallel sind, wie Quint an der Mosel, Dezem an der Mosel, Ochfen an der Saar ad octa vam Leugam von Trier entfernt. Die sind da alle drin aufgeführt. Also man kann alles genau nachlesen und jedes einzelne Wort und jeder Name ist genau dokumentiert und belegt.
Ja, Herr Dr. Bursch, Sie haben ja eben ganz, ganz viel darüber erzählt. Und Sie, Achim Bursch, Sie möchten ja da auch noch was zu ergänzen, wie wichtig das alles ist, was herausgefunden wurde.
Ja, vielleicht eingehend nochmal auf den ersten Beitrag von meinem Vater über Sechtem. Das basiert auf Ad Septimam Leugam zur siebten Leuge. Ja, ist die Besonderheit Sechtems innerhalb Deutschlands, dass es der einzige Ort ist mit einem Ortsnamen, der die Siebenzahl in sich birgt und auf eine lateinische Wurzel zurückgeht aus der Römerzeit. Das macht diesen Ort hier, also innerhalb Deutschlands, sehr besonders. Zahlwörter gibt es in Ortsnamen ja öfter in Deutschland, da sind dann aber andere Zahlen, da kommt dann die Siebenzahl nicht vor. Und die Siebenzahl spielt in dem Buch, um bei dieser Zahl einmal zu bleiben, auch noch anderweitig eine Rolle. Also nicht nur in der römischen Kulturgeschichte Europas, in der Sechtem eine sehr große Rolle spielt, sondern auch in der hochmittelalterlichen Kulturgeschichte Europas, mit der ich mich dann besonders beschäftigt habe in zwei großen Teilen des Buches, die beide einem Priester gewidmet sind namens Albertus von Antoin. Und dieser Priester ist vor 900 Jahren am 19. September 1122 in Sechtem verstorben, an der siebten Leuge im Abstand von Köln. Und die Siebenzahl hat bei diesem Priester im Leben auch eine wichtige Rolle gespielt. Dieser Priester ist in Antoin an der Schelde geboren. Das gehört heute zu Belgien, und zwar zu Westbelgien, ganz nah an der französischen Grenze und auch nicht weit entfernt von der großen Stadt Tournai, niederländisch auch Dornik genannt. Und dieser Albertus von Antoin, der Herkunftsname von Antoin ist hier auch ein Adelsname. Albertus stammt also aus einer Adelsfamilie, derer von Antoin, ist in Antoin auch erst einmal zur Schule gegangen, nämlich zu einer Schule der Benediktiner, in einem Benediktinerpriorat, hat dort erstmal so eine Art Grundschule, würden wir vielleicht heute sagen, bei kleineren Kindern durchgemacht. Und dann eine erweiterte Schule hat er dann besucht in Tournai, im nahegelegenen Tournai, auch Dornik genannt im Niederländischen, ist dann nämlich an die Domschule gegangen und hat dort die im Mittelalter so häufig vermittelten sieben freien Künste studiert, von der Pike auf bis zur Vollkommenheit, könnte man schon sagen. Also er hat diese ganze Schule der sieben freien Künste durchgemacht, das heißt die drei sprachlichen Künste, Grammatik, das heißt lateinische Grammatik, dann Rhetorik und noch Dialektik. Dialektik heißt argumentieren vor allem. Und dann noch die vier mathematischen Künste, da spielt die Arithmetik eine Rolle, die Zahlenlehre, die Geometrie, die geometrischen Formen und die Musik als eine zahlenbasierte Wissenschaft und dann noch als viertes Astronomie, Himmelskunde. Das waren dann insgesamt gesehen die sieben freien Künste. Dabei spielte die Siebenzahl also eine Rolle. Die hat nämlich, diese Siebenzahl hat hier eigentlich die im Hochmittelalter überlieferten Wissensgebiete gegliedert. Und diese ganzen Wissensgebiete hat sich Albertus von Antoin an der Domschule von Tournai erstmal vollständig angeeignet unter dem Lehrer Odo von Tournai. Das war sein Lehrmeister und der Leiter der Domschule. Und dieser Odo von Tournai stammte aus Orléans in Frankreich ursprünglich. Und als Odo von Tournai verstorben ist, ist Albertus von Antoin sein Nachfolger geworden als Leiter der Domschule von Tournai. Und Odo von Tournai ist übrigens schon selig gesprochen worden von der römisch-katholischen Kirche, Albertus von Antoin allerdings noch nicht. Für ihn Allerdings läuft im Moment ein Seligsprechungsprozess in Rom, der vom Bistum Ruhrmond angestoßen worden ist. Ja, und dann muss man noch sagen, für Tournai, Albertus von Antoin hat in Tournai die Domschulleitung übernommen, aber nicht nur dies, sondern er war auch noch Chefkantor in der Kathedrale. Das heißt, er hat die ganze Liturgie, die im Dom von Tournai in den heiligen Messen gefeiert wurde, gestaltet und die ganze Kirchenmusik geleitet. Und das ist auch noch deswegen wichtig, weil just zu der Zeit, als Albertus in Tournai lebte, ist eine Epidemie ausgebrochen. Die könnte man jetzt vergleichen mit unserer Corona-Pandemie heute. Das war damals eine eher lokal begrenzte Epidemie, also nicht europaweit. Und das war so eine Art milzbrandartige Massenseuche, wogegen die Menschen sich nicht zu helfen wussten damals. Und dann kam man damals als im frommen Hochmittelalter auf die Idee, dann müsste man Gott anrufen um Hilfe und hat also eine Prozession auf den Weg gebracht. Die Menschen von Tournai und Umgebung sollten sich auf eine Prozession, eine Bußprozession begeben. Und aus dieser Bußprozession, die barfuß stattzufinden hatte und die beim ersten Mal um die ganze Stadt zu gehen hatte, diese Bußprozession hat wahrscheinlich schon auch Albertus von Antoin organisiert, auch als Chefkantor der Kathedrale. Und diese Prozession wurde dann zur sogenannten großen Prozession von Tournai, die eine Tradition bis heute hat, ununterbrochen. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie es unter Corona-Auflagen war, ob die dann nicht doch unterbrochen worden ist, aber wenn es Unterbrechungen dieser großen Prozession gab, dann geringfügig. Und in dem Buch konnte ich, sagen wir mal, plausibel machen, dass Albertus die große Prozession von Tournai angeführt hat, weil es gibt im Westwerk vom Dom von Tournai eine steinerne plastische Darstellung von lauter Abschnitten der großen Prozession. Da sieht man am Anfang drei Personen. Und Albertus ist wahrscheinlich die erste mit einer Art Taktstab, mit der er angeben konnte, wann wer beten sollte und singen sollte. Er hatte dann noch zwei Begleiter, die auch für die Ordnung der Prozession sorgten. Dahinter dann Chorknaben und Nonnen und Mönche und Priester, die Reliquien trugen in mehreren Reliquienschreinen. Man hatte damals ja die Vorstellung, damit könnte man, wenn man die Reliquien in der Prozession trägt und gleichzeitig innig zu Gott betet, auch dann letztendlich von dieser Epidemie loskommen, die der Ursprung dieser großen Prozession von Tournai war. Man kann zusammenfassen, Albertus von Antoin hat in seinem Leben bis zu der zweiten Lebensstation Tournai erstmal eine großartige Karriere gemacht, für mittelalterliche Verhältnisse so großartig, wie man weiter damals gar nicht kommen konnte in einer Karriere, auch als von adligem Hause stammender Mensch. Und danach kommt dann ein Bruch in dem Leben, vielleicht stelle ich den in einem weiteren Teil dann da.
Ja, wir sprechen dann gleich nach der Musik weiter über dieses Thema. Heute Abend sind meine Studiogäste Dr. Horst Bursch und sein Sohn Achim Bursch aus Bornheim-Dersdorf, die in einem Gemeinschaftswerk sich ganz viel mit Sechtem, mit Bornheim-Sechtem befasst haben und das Buch Sechtem in der römischen und hochmittelalterlichen Kulturgeschichte Europas geschrieben haben. Und darüber haben wir in der ersten halben Stunde schon vieles erzählen, was darin alles zu finden ist. Und das ist ja schon eine teilweise hochwissenschaftliche Abhandlung, wie wir eben schon so mitbekommen haben. Und Herr Bursch Junior, Sie können auch noch einiges erzählen. Das Wort Klosterrat, das fällt auch immer wieder mal dabei, ja, bei diesem Thema.
Klosterrat ist die erste Klostergründung des Priesters Albertus von Antoin, und zwar nachdem er einen Bruch in seinem Leben regelrecht selber vorgenommen hat. Er hatte eine Karriere, ja eine steile Karriere in Tournai als Kirchenmann gehabt, bis hin zum Domschulleiter und Chefkantor der Kathedrale. Danach hat er also die Reißleine gezogen. Er wollte da nicht dauerhaft sein, warum auch immer. Ist dann mit zwei seiner leiblichen Brüder auf eine große Wanderung. Er hat sich auf eine große Wanderung nach Osten begeben und hat Rode, da gab es eine Burg, vom Grafen Adalbert von Saffenberg angeklopft und gefragt, ob er nahebei in einem Waldgebiet eine kleine Holzkirche mit seinen zwei Brüdern errichten dürfe. Und Graf Adalbert von Saffenberg hat ihm dieses Land geschenkt. Und er hat dann seinen Brüdern Thiemo und Walger, also erst einmal ein paar Bäume gerodet, eine Holzkirche gebaut und damit das Kloster Rode gegründet. Und aus dem Namen Kloster Rode wurde Klosterrat, das ist der deutsche Name. Diese Gründung fand statt im Jahre 1104 und dann gibt es noch einen niederländisch-französischen Namen. Heute heißt der Ort Rolduc und Rolduc kommt von Rode le Duc und das ist die französische Form von Herzogenrath. Und Herzogenrath, der deutsche Name Herzogenrath, den gibt es auch noch auf deutscher Seite. Und auf der niederländischen Seite, da ist jetzt heute Staatsgrenze, deutsch-niederländische Staatsgrenze, ist dann Rolduc. Und die Klostergebäude, die man heute in Klosterrath findet, beziehungsweise Rolduc, sind die größte erhaltene Klosteranlage auf niederländischem Staatsgebiet überhaupt. Das ist eine Besonderheit. Das habe ich jetzt im Buch so nicht genannt, aber ich nenne es jetzt mal hier. Und dieses Klosterrat war aber ja nicht isoliert. Es hatte massiv große Landbesitzungen und ganz viele Landbesitzungen, besonders in unserem heimischen Vorgebirge, besonders im Bornheimer Vorgebirge. Das ist ganz wichtig. Und so hatte dieses Klosterrat einen Hof, den wir hier auch Klosterrater Hof nennen. Und ein Wohngebäude dieses Hofes gibt es auch noch im heutigen Bornheim. Und früher war diese Örtlichkeit Hordorf genannt und im Mittelalter war die Form für Hordorf Horgendorp. Das lag genau gesagt zwischen dem heutigen Ortszentrum von Bornheim und dem Ortszentrum von Bremich am Ansatz des Stationenwegs. Also da, wo der Klosterrater Hof liegt, da beginnt auch in etwa der Stationenweg, der von Bornheim nach Bremich rauf führt. Und dort hatte dieser Hof schon ganz viele Landbesitzungen, aber der hatte Landbesitzungen auch in Sechtem, dem Sterbeort des Priesters Albertus von Antoin, in Dersdorf zwischen Bornheim und Sechtem. In Brenich hatte die Klosterrat Besitzungen am Hühling. Die Straße Hühling, die heute Hühling heißt, in Brenich, die war im Mittelalter ein eigener Ort, nämlich Hohlingehofen. Das konnte man dann erklären, dass der Straßenname Hühling aus Hohlingehofen kommt. Dann hatte Klosterrat Besitz im heutigen Hemmerich, nämlich da, wo heute in Hemmerich die Ginnhofer Straße ist. Die Ginnhofer Straße erinnert an einen eigenen Ort namens Ginnhofin, so hieß das im Mittelalter. Das ist auch in Urkunden von Klosterrat überliefert, dass dort Landbesitzungen waren, beziehungsweise Weingartenbesitzungen, beziehungsweise auch Waldbesitzungen. Dann kommen wir auf Trippelsdorf, wo wir hier sind. Ja. Das ist ja genau territorial gesehen. Das Studio Merten liegt ja eigentlich ganz genau genommen territorial auf Trippelsdorfer Gebiet. Genau. Und in Trippelsdorf besaß Klosterrat also einen riesigen Weingarten und zwar in Tallage, nicht so sehr in Höhenlage, sondern in Tallage. Und das war dann ein Talweingarten und der nannte sich mittelalterlich Dahlewingert. Und dieser Dahlewingert, der kommt in der Chronik von Klosterrath vor, chronikalisch bezeugt für das Jahr 1118. Diese Chronik wurde allerdings etwas später geschrieben als 1118, Mitte des 12. Jahrhunderts, also so 1150 folgende ungefähr. Und da wird dieser Dalewingert, der zu Trippelsdorf gehörte, als Weingarten bei Walberberg genannt. Und in diesem Zusammenhang wird übrigens dann der Nachbarort Walberberg als Mons Sancte Walpurgis erstmals so chronikalisch erwähnt. Das ist also auch noch sehr interessant. Und in Walberberg wiederum besaß Klosterrat auch noch jede Menge Ländereien. Also es war im Grunde genommen so gut wie das ganze Vorgebirge war übersät mit Besitzungen von an Ackerland, Weingärten und Waldparzellen, die zum Klosterrater Hof gehörten und von lauter Bediensteten, Bauern, Winzern und Waldwirtschaftern bearbeitet wurden, die also im Diensten vom Klosterrat standen.
Ja, es gibt so viel darüber zu erzählen, über die Geschichte hier im Vorgebirge. Und das betrifft uns ja dann ganz besonders, wenn wir darüber sprechen. Und wir werden gleich im letzten Teil dann noch viel mehr erfahren über das, was früher hier alles interessant war. Ja, wir wollen noch mehr Geschichtliches hören und vor allen Dingen in Bezug auf Ihr Buch, was Sie herausgebracht haben. Herr Busch Junior, Sie können noch mehr auch über Sechtem und Albertus erzählen.
Ja, und zwar ist entscheidend wichtig, dass Albertus von Antoine auf einer Reise nach Sechtem, in Sechtem am 19. September 1122 verstorben ist. Zur Reise selber müsste man noch sagen, die Reise hat er von Nordfrankreich, einem Kloster, das er dort ebenfalls wie Klosterrat in den heutigen Niederlanden gegründet hatte, nämlich Clairefontaine war eine zweite Klostergründung des Albertus, wo Albertus auch länger gelebt hat, übrigens 11 Jahre. Also Albertus ist von dieser zweiten Klostergründung Clairefontaine in Nordfrankreich hunderte Kilometer bis Sechtem gewandert, letztendlich. Er wollte aber wohl nochmal nach Klosterrat, wo er nie angekommen ist, und wollte in Sechtem pausieren auf seiner langen, langen Wanderung, die strapaziös war. Und dann war er sehr wahrscheinlich auf der Grauen Burg empfangen worden, auf der Grafenburg damals. Und wurde auch bewirtet und es waren lauter Diener und auch Dorfbewohner da und er bat um Wasser und beim ersten Mal bat er um Wasser, bekam aber Wein eigenartigerweise, aber nicht, weil sich ein Diener vertan hat, sondern wohl, weil ein Weinwunder geschehen war. Beim zweiten Mal bat er wieder um Wasser, es war wieder Wein, beim dritten Mal schon wieder Wasser, es war wieder Wein. Und unser Heimathistoriker aus Pfarrer Maaßen aus Hemmerich hat das dann als Wunder von Kana gedeutet, das sich da wiederholt hätte. Und das ist so eine Art eucharistisches Wunder, Wein bekommen zu haben anstatt Wasser. Und Albertus von Antoine ist kurz darauf, am selben Tage noch, am 19. September 1122 in Sechtem verstorben. Und die Umstehenden haben diese Begebenheit wohl als Wunder auch wahrgenommen, denn sie haben ihn sofort noch am selben Tage bestattet in der Nikolauskapelle.
Ja, das ist interessant. Wir haben uns natürlich beide die Frage gestellt, auf welchen Wegen mag er von Frankreich aus überhaupt nach Sechtem gekommen sein. Er wollte wohl ins Ahrtal und hat hier Zwischenstationen gemacht. Eine Vermutung ist, er ist wirklich auf dieser alten römischen Straße vielleicht von Westen her hier rübergekommen. Damit meine ich diese große Straße, an der Sechten die siebte Leuge eben abgebildet hat, rein etymologisch betrachtet. Das war ja eine Straße, die im Grunde eine römische Reichsstraße, Via Publica, auch öffentliche Straße genannt, die von Köln nach Trier führte. Und das ist jetzt wieder auch ganz interessant mit vielen Nebenwegen, sodass man vermuten kann, dass auf einem dieser Hauptwege Albertus dann auch hier ins Rheinland nach Sechtem gekommen ist. Und diese Straße, das ist nämlich das Interessante, die führt hier quer durch unser Gebiet, also von Köln erstmal bis Wesseling, dort biegt sie ab, geht über Keldenich, Sechtem, Merten am Altenberger Hof Kardorf hoch, läuft dann genau zwischen Hemmerich und Rösberg auf den Kuckucksweg. Das ist die alte Trasse, kilometerlang Richtung Wald, Metternich weiter, von dort nach Straßfeld. Man hört schon, Straßfeld, das Feld an der Straße, bis nach Billich, den alten Vicus Belgica, über Marmagen, Bitburg, bis nach Trier. Und auf dieser ganzen Strecke, 66 Leugen, eine Leuge ist ungefähr 2022 Meter, befinden sich also Dutzende von Ortsnamen, die tatsächlich wie Sechtem ein römisches Fundament haben. Insofern könnte man sagen, ist jetzt hier so eine kleine Klammer gegeben.
Die Klammer kann man noch beenden, indem man nämlich sagen kann, da Albertus nachweislich auf seiner letzten Reise 1122 auf dem Weg nach Sechtem vom Niederrhein ausgekommen ist, ist er sehr wahrscheinlich auf dieser Köln-Trierer Römerstraße von Köln an bis Sechtem auch zu Fuß gewandert. Also er hat dann noch diese 7 Leugen sozusagen zurückgelegt, ehe er dann am 19. September 1122 gestorben ist.
Ja, wir kommen langsam zum Schluss unseres Gespräches. Ich möchte aber noch gerne wissen, wo kann man das Buch bekommen? Es ist ja ein dicker Wälzer.
Also das kann man bei uns selbst bekommen in Dersdorf, bei meinem Sohn und mir selber. Wir wohnen zusammen in einem Haus. Und das ist in Dersdorf in der Spitzwegstraße 64. Man kann es aber auch bekommen in Sechtems Lädchen, mitten in Sechtem gelegen, und in der Bornheimer Bücherstube bei der Frau Morell, sowie auch in der Buchhandlung von Carola Brockmann in Brühl.
Ja, das Buch hat ja 420 Seiten, wenn ich das richtig gelesen habe.
240.
Und das war ja viel Arbeit. Mhm. Schätzen Sie mal, wie lange Sie daran gearbeitet haben?
Ja, also ich für meinen Teil habe angefangen vor 2,5 Jahren. Meine Frau hat mich noch begleitet ins Landesmuseum Bonn, um diesen Meilenstein da ausfindig zu machen. Das ist auch eine ganz abenteuerliche Geschichte. Und immer wieder natürlich mit Unterbrechungen daran gearbeitet. Und während der Corona-Pandemie gar nicht so einfach, immer an die Literatur zu kommen.
Ja, dann lasse ich das jetzt als Schlusswort so stehen. Heute habe ich mit meinen Studiogästen Dr. Horst Bursch und seinem Sohn Achim Bursch gesprochen, die über ihr neues Werk erzählt haben und der Titel Sechtem in der römischen und hochmittelalterlichen Kulturgeschichte Europas. Ein Werk, was bestimmt für viele interessant ist, die sich für Geschichte und dann vor allen Dingen hier im Vorgebirge interessieren. Ja, ich danke Ihnen, Herr Dr. Bursch und Achim Bursch, ganz herzlich für den Besuch im Studio.
Ganz unsererseits, Herr Ganser, wie immer.
Vielen Dank, Herr Ganser.
Toll.
Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude
und Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dieser hervorragenden Arbeit hier in Studio Märchen im Vorgebirge.
Ja, dankeschön. Ja, ich sage damit Tschüss, wenn Sie möchten. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.